Hallo zusammen. Dieser und unser Horror-Podcast Perspective ist überall zu finden, wo es Podcasts zu hören gibt und ebenfalls auf YouTube zu finden. Heute lese ich euch wieder westslawische Märchen vor. Ich wünsche euch viel Spaß. Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen: Der böse Geist im Dienste. In einem Hause war es Gebrauch, dass sie den Armen täglich ein Almosen gaben und wenn kein Armer ins Haus kam, das Almosen auf die Bank vors Haus legten, damit es die vorübergehenden Armen sehen und sich nehmen könnten. Da geschah es, dass der böse Geist in der Welt umherging, Beute suchend, doch fand er nichts und wurde bereits vom Hunger geplagt. Da kam er zu jenem Haus und sah die Speisen auf der Bank. Er wusste gut, dass sie ein Almosen für die Armen seien und ihm nicht gehörten. Doch da er großen Hunger hatte, konnte er seine Begier nicht widerstehen und aß das Almosen auf. Er zog noch weiter umher, um hier oder dort etwas zu erhaschen, war jedoch nicht glücklich im Fang und kehrte endlich voll Verdruss zur Hölle zurück. Als er zur Hölle kam, war das Tor verschlossen. Er pochte an, allein sie wollten ihm nicht öffnen, weil er den Armen ihre Almosen genommen. Der Älteste der Teufel verurteilte ihn, er müsse zur Strafe 3 Jahre in der Welt dienen. Der Teufel ging also, da sie ihn in der Hölle nicht dulden wollten, einen Dienst in der Welt suchen. Lange suchte er vergebens. Er kam in ein Dorf, ging bei den Bauern umher und bat sie, sie möchten ihn als Knecht aufnehmen. Aber alle redeten sich aus, indem sie sagten, »Mein Lieber, wir haben keine Pferde und brauchen daher keinen Knecht. Unser Herr ist schlimm, der plagte uns mit der Frone, so dass wir alle unsere Pferde einbüßten. Wir konnten der Frone wegen unserer Felder nicht bebauen, hatten viel Arbeit und wenig zu essen. Zuerst unterlagen dem Mühsal unserer Pferde, jetzt ist die Reihe an uns. Zwar ist noch ein Bauer da, der 2 Pferde hat, allein die sind so mager und abgezehrt, dass man sie in ein Kopftuch binden könnte, drum wird auch er kein Knecht nehmen. Der Teufel hörte das gern, fragte, »O, der Bauer wohne«, begab sich zu ihm und bat ihn sehr, er möchte ihn als Knecht annehmen, er wolle gehorsam sein. Der Bauer sagte, »Mein Lieber, ein Knecht brauch ich wohl, allein ich kann dich nicht in meinen Dienste nehmen, weil ich selbst nichts zu essen habe.« Der böse Geist entgegnete, »O Herr, ich bitte euch, nehmt mich nur. Wir wollen arbeiten, was wir können, und wenn wir arbeiten, werden wir auch zu essen haben.« Hierauf setzte sich der böse Geist auf eine Bank und wollte ihm nicht vom Halse. Da ihn der Bauer nicht loswerden konnte, nahm er ihn auf und dachte sich, »Du wirst bald von selbst davonlaufen.« Der Knecht wartete die Pferde gut, so dass sie von Tag zu Tag zunahm. Auf der Frone verrichtete er die Arbeit noch mehr, als ihm auferlegt war, und dabei versäumte er die Hauswirtschaft nicht. In 1 Jahre half sich der Bauer hübsch empor. Er hatte gute Pferde, die Felder standen vortrefflich, und er konnte sich auch eine Kuh anschaffen. Die Nachbarn wunderten sich und suchten den Knecht an sich zu locken. Allein er ließ sich nicht abspenstig machen. Der Bauer selbst konnte sich nicht genug wundern und hatte den Knecht sehr gern. Nur lag es ihm im Kopfe, wo er zur Kirche gehe. Denn gingen die Hausleute zur Kirche, so ging der Knecht auch fort. In der Kirche aber sah ihn niemand. Das ging dem Bauer im Kopf herum. Weil ihm jedoch der Knecht zur Hand war, scheute er sich, ihm was zu sagen, damit er ihn nicht verlöre. Einst kam der Amtsdiener zum Bauer im Auftrage des Herrn. Er solle sich sogleich auf dem Schlosse stellen. Herrenwunsch, Untertanspflicht, sagt das Sprichwort. Wie denn erst, wenn der Herr befiehlt? So sprach der Bauer bei sich, nahm seinen Hut und begab sich sogleich dem Befehle gemäß auf das Schloss. Als er in das Schloss kam, blieb er demütig an der Türe stehen. »He«, sprach der Herr, Ich habe gehört, dass du starke Pferde hast und einen noch stärkeren Knecht dazu. Ich befehle dir daher, dass du mir morgen den Felsen dort in den Schlosshof schaffst. Der Bauer stand wie abgebrüht, denn das war ein Felsen, so groß, dass niemand imstande war, ihn aufzuladen. Kein Wagen ihn tragen konnte, die stärksten Pferde ihn nicht zu erziehen vermochten. Er ging ganz aufgeregt aus dem Schlosse. Der Knecht fragte ihn, was ist euch, Herr, dass ihr so in Gedanken seid? Der Bauer sagt ihm, der Herr habe ihm befohlen, den Felsen dort in den Schlosshof zu schaffen. Der Knecht sprach, das sei euer geringste Sorge, deshalb braucht ihr euch nicht den Kopf zu zerbrechen. Wie der Herr befohlen, so wird's geschehen. Der Bauer versetzte voll Angst, was denkst du, Sohn, wenn wir auch so viele Leute zusammenbrächten, um die Masse aufzuladen und unsere Pferde sie zögen, der Wagen trüge sie dennoch nicht. Lachend erwiderte der Knecht, mit unserem Wagen wird's schon tun. Allein dem Bauer war gar nicht zum Lachen. Des folgenden Tages stand der Knecht zeitig früh auf, fütterte die Pferde und richtete den Wagen zurecht. Nach dem Frühstück fuhren sie, um den Felsen abzuholen. Als sie bei dem Felsen ankamen, brachte der Knecht die Schrotleiter in Ordnung, nahm eine Hebstange, hob den Felsen heraus und in kurzem war der Felsen auf den Wagen geladen. Der Bauer brauchte nicht zu helfen und war wie außer sich, als er sah, was der Knecht machte. Der Knecht nahm nun die Peitsche und fuhr wie mit gewöhnlicher Ladung. Als sie sich dem Schlosse näherten, stand der Herr am Fenster. Da er sah, dass der Knecht zum Tor hereinfahren wollte, schickte er sogleich den Amtsdiener ab mit dem Befehle, er solle nicht in den Hof fahren. Doch ehe der Amtsdiener mit dem Befehl kam, waren die Pferde schon im Tor. Der Knecht fuhr zu und das Tor begann einzustürzen, aber die Pferde zogen in einem fort, bis das Tor zertrümmert war. Im Hofe angelangt, rief der Knecht, »Wo soll ich den Felsen abladen?« Es ward ihm ein Platz angewiesen. Dort aber waren Keller. Kaum senkte sich der Felsen auf den Boden, so durchbrach er die Wölbungen und lag in den Kellern begraben. Der Herr geriet in Wut, dass die Keller zerstört waren. Ihm lag übrigens nichts daran, dass der Felsen herbeigeschafft war. Sein tyrannisch Herz wollte nur den Bauer quälen. In nicht langer Zeit brachte der Amtsdiener dem Bauer wieder den Auftrag, er solle sich vor dem Herrn stellen. Als er aufs Schloss kam, befahl der Herr, »Ich hab genug Fröne auf dem Felde. Du wirft mir Holz, Quellen gehen.« Dann rief er ihn zum Fenster und zeigte ihm, dass er ihm von da bis dorthin den Wald umschlagen, das Holz zu Klaftern schichten, die Bäume abästen und die Äste zu Bündeln binden und gleichfalls zu Klaften schichten solle. Und zwar müsse das binnen 14 Tagen fertig sein. Der Bauer begann zu bitten, es sei nicht möglich, das zu Staude zu bringen. Wenn tagtäglich 30 Bursche fleißig arbeiteten, so würden sie in einem Jahre nicht fertig. Allein der Herr beachtete die Bitte nicht und versetzte, »Wie ich geboten, so muss es geschehen. Binnen 14 Tagen musst du fertig sein.« Da der Bauer die Unnachgiebigkeit des Herrn kannte und die Strenge der Strafe, die auf versäumte Arbeit gesetzt war, wurde er sehr betrübt. Als er nach Hause kam, sprach er zu niemand in ein Wort, und abends konnte er gar nicht essen. Der Knecht fragte, »Was ist euch, Herr?« Der Bauer erwiderte, »O Sohn, der Herr verlangt unmögliche Dinge. Er befahl mir, ich soll binnen 14 Tagen den Wald von da bis dorthin umschlagen, das Holz zu Klaftern schichten, die Bäume abästen und die Äste zu Bündeln binden und gleichfalls zu Klaftern schichten. Das ist eine Arbeit, die 30 Burschen kaum in einem Jahre vollbringen.« Der Knecht tröstete ihn, »Zerbrecht euch nicht den Kopf, Herr. Was die Sorge anlangt, so könnt ihr ruhig schlafen. Es wird alles fertig werden.« Der Bauer jedoch konnte vor Sorge die ganze Nacht nicht schlafen. Denn das war eine Riesenaufgabe und löste er sie nicht, so hatte er die schlimmsten Folgen zu erwarten. Früh kam der Knecht in die Stube und sagte, »Geht ins Schloss her und meldet, dass der Wald schon umgeschlagen und dass alles so geschichtet ist, wie es befohlen war.« Der Bauer schalt ihn, er möchte ihn nicht zum Narren haben, er habe genug an der Sorge, die ihn drücke. Als ihn aber der Knecht hinausführte und ihm zeigte, dass der Wald nicht mehr stehe, verwunderte er sich über die Maßen und getraute sich gar nicht, den Knecht zu fragen, wie er es zustande gebracht. Nach dem Frühstück ging der Bauer ins Schloss und meldete es den Herren. Der Herr ging zum Fenster und schaute hin. Als er sah, dass es wirklich so sei, knirschte er vor Zorn mit den Zähnen, denn er hatte nur die Absicht, den Bauer zu quälen. Der Bauer ward reich und sein Viehstand mehrte sich von Jahr zu Jahr. Es ging das dritte Jahr zu Ende, seit ihm der Knecht getreulich diente. Nun hatte der Knecht kein mit ihm verabredet, auch wenn von Kleidern verlangte er nichts. So oft ihn der Bauer fragte, wie viel Jahreslohn er ihm zahlen solle, antwortete der Knecht immer, dazu sei Zeit genug. Eben ging das dritte Jahr zu Ende, da kam der Amtsdiener zum Bauer und befahl ihm, er solle aufs Schloss gehen. Der Bauer ging sogleich und der Herr sprach zu ihm, »Höre, ich will morgen in die Hölle fahren. Du hast gute Pferde, du wirst mich hinführen. Morgen um 8 Uhr früh komm hierher bloß mit den Pferden, den Wagen bekommst du hier.« Der Herr nämlich wusste nicht mehr, was er aussinnen sollte, um den Bauer zu plagen. Als der Bauer den grässlichen Befehl hörte, entsetzte er sich und sagte, »Gnädigster Herr, Gott bewahre uns vor der Hölle!« Der Herr aber stampfte mit dem Fuß und schrie, »Morgen um 8 wirst du da sein. Hörst du?« Der Bauer bejahte kummervoll und ging nach Hause. War er die beiden früheren Male traurig gewesen, so war er es jetzt um desto mehr. Der Knecht jedoch war ungewöhnlich lustig und fragt ihn, »Was fehlt euch, Herr?« Der Bauer antwortete, »Ach Sohn, ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst. Allein wenigstens will ich mein Herz vor dir ausschütten. Unser Herr, Gott verzeih mir meine schwere Sünden, ist ein verruchter Mensch. Sieh, Sohn, wir beten, dass uns Gott vor der Hölle behüte, und er will halsstarrig, dass ich ihn morgen in die Hölle fahre.« Der Knecht sagte, »Lasst nur, Herr, lasst! Wer will, dem geschieht kein Unrecht. Will er's so, soll er's haben. Morgen sind's 3 Jahre, dass ich bei euch diene, und ich hab euch noch nicht gesagt, wer und woher ich bin. Jetzt will ich's euch sagen. Ich bin der Teufel, und weil ich den Arm ihre Almosen nahm, musste ich zur Strafe 3 Jahre auf der Welt dienen.« Der Bauer fuhr erschrocken zusammen. »Erschreckt nicht, Herr, ich bin euch nichts hinderlich gewesen und hab euch treu gedient. Für meine Dienste verlange ich keinen anderen Lohn von euch, als dass ihr morgen mit mir fahrt. Habt keine Furcht, euch geschieht kein Leid. Nehmt euch nur alles mit, was ihr braucht. Sobald wir aus dem Schlosse sind, bleiben wir nicht eher stehen, als bis wir an Ort und Stelle ankommen. Sind wir dort, wird der Herr aussteigen. Ihr haltet die Pferde und seht euch nicht um. Erst wenn sich ein schwarzer Hund zu euch gesellt, dann blickt hinter euch, damit ihr seht, was mit eurem Herrn geschieht. Dann folgt dem Hunde nach, er wird euch bald nach Hause führen.« Was sollte der Bauer tun? Er musste einwilligen, dass er mit dem Knecht fahren wolle, denn sonst hätte er seine Pferde nicht heimbekommen. Zeitig früh stand der Knecht auf und fütterte und kämmte die Pferde in einem fort. Als die 8. Stunde da war, setzten sie sich auf und ritten ins Schloss. Indem sie sich dem Schlösse näherten, sahen sie den Herrn schon am Fenster, und im Hof stand der Wagen bereit. Kaum hatten sie eingespannt, so saß der Herr schon im Wagen. Dann setzte sich der Knecht auf den Bock, der Bauer stellte sich hinten auf und vorwärts ging's. Die Pferde flogen wie der Sturmwind. »Oha, Bursch, oha«, rief der Bauer, »mein Hut ist mir hinuntergeflogen.« Der Knecht lachte. »Haha, euer Hut ist schon im 9. Gebirge vom Schloss. Wenn ihr zurückkehrt, findet ihr ihn.« Dem Bauer schien's, als wären sie erst ein kleines Stück gefahren. In kurzem gelangten sie auf eine ungeheure große Wiese. Soweit das Auge reichte, war alles eben, kein Bäumchen rings zu schauen. Sie blieben stehen, der Herr stieg aus dem Wagen und der Bauer wandte sogleich mit den Pferden um. Es währte nicht lange, so gesellte sich ein schwarzer Hund zu ihm. Als er den Hund gewahrte, erinnerte er sich, dass der Knecht ihm befohlen habe, hinter sich zu blicken. Statt der Wiese sah er lauter stinkenden Qualm. Vor Entsetzen konnte er den furchtbaren Rauch gar nicht ansehen. Er stieg rasch in den Wagen, der Hund lief vor den Pferden her und zeigte ihm den Weg, und er folgte nach. Bald fand er seinen verlorenen Hut wieder und war dann sogleich zu Hause. Der böse Herr aber kehrte nie mehr auf seinen Herrensitz zurück. Das Märchen, die Reise zur Sonne. An einem Königshofe war einmal ein Küchenjunge. Aber wenn auch nur ein Küchenjunge er wäre, hätte man ihm stattliche Kleider angelegt und streitig der schönste, beste Junge im ganzen Lande gewesen. Er wurde mit der Tochter des Königs bekannt, die um ein Jahr jünger war als er, und sie befreundeten sich so, dass von dieser Zeit an kein Tag verfloss, wo sich nicht die Prinzessin mit ihm in dem großen königlichen Garten unterhalten hätte. Den Räten des Königs war dies nicht recht, eine Prinzessin und ein Küchenjunge. Sie lagen dem alten König an, er solle ihn fortjagen lassen. Der alte König folgte seinen Räten und befahl, ihn fortzujagen. Allein die Prinzessin brach in Tränen aus, sobald sie ihn nur anrührten, denn sie hätten ihn sehr lieb und wüsste nicht, wie sie sich ohne ihn unterhalten könnte. »Ei, was«, dachte der alte König, »sie sind ja noch Kinder, mit der Zeit werden sie schon zu Verstand kommen«, und ließ alles beim Alten. Es blieb also alles, wie es war. Die Kinder spielten miteinander und niemand durfte sie hindern. Allmählich hörten sie auf, Kinder zu sein, ihre Freundschaft aber dauerte fort und wurde von Tag zu Tag inniger und fester. Die Prinzessin wuchs heran. Sie war bereits heiratsfähig. Von allen Enden der Welt kamen Königssöhne herbei, um sie zu werben. Der königliche Palast erscholl von Musik und Becherklang. Des Weins und des köstlichen Speisen gab es in Hülle und Fülle. Die Prinzessin konnte 10 Königssöhne für einen haben. Allein sie zog sich von ihnen zurück, sobald sie nur konnte, und eilte sich mit ihrem Küchenjungen zu unterhalten. Und wenn sie der Vater fragte, wer ihr gefalle, wenn sie zum Gemahl haben wolle, so antwortete sie immer, dass ihr der Küchenjunge am besten gefalle, dass sie keinen anderen zum Gemahl nehmen wolle. Der alte König ärgerte sich gewaltig. So viele Königssöhne und ein Küchenjunge. Ei, berief seine Räte, damit sie ihm sagten, was er tun solle. Sie rieten ihm sogleich, er solle den Küchenjungen umbringen lassen. Allein dem guten König schien es unrecht, den unschuldigen Jungen gewaltsam umbringen zu lassen. Erlauchter König, sprach der Weiseste der Räte, scheint dir das unrecht, so schicken wir ihn auf gute Art irgendwohin, dass er, wenn er auch 100 Jahre reist, nicht wiederkehren kann. Schicken wir ihn zur Sonne, dass er sie frage, warum sie vormittags immer höher steigt und alles mehr und mehr erwärmt und warum sie nachmittags immer niedriger sinkt und alles minder und minder erwärmt. Dieser weise Rat gefiel dem König. Wenigstens, sprach er, wird ihn meine Tochter vergessen, wenn sie ihn so lange nicht sieht. Sie riefen sogleich den Küchenjungen, gaben ihm Geld auf den Weg und schickten ihn zur Sonne, damit er Antwort auf die Frage brachte. Mit Tränen schied die Königstochter von ihrem Freunde, mit schwerem Herzen begab er sich auf den Weg. Niemand wusste ihm Rat zu erteilen, niemand wusste ihm zu sagen, welchen Weg er nehmen solle. Allein ihm riet sein eigener Verstand, er ging nicht der Sonne entgegen, sondern der Sonne nach, gerad dorthin, wo sie niedersinkt. Er ging und ging durch öde Wälder auf unwegsamen Pfaden, bis er nach langem Gehen in ein fremdes Land kam, wo ein mächtiger, aber blinder König herrschte. Als der König erfuhr, woher er komme, wohin er gehe, was er beabsichtige, ließ er ihn sogleich von seinem goldenen Throne rufen, denn er bedurfte guten Rates, welchen ihm niemand als die Sonne erteilen konnte. Der Gerufene kam. »Du gehst zur Sonne, mein Sohn?« »So ist es in der Tat.« »Nun, wenn du hingehst, so fragt die Sonne doch, warum ich, ein so mächtiger König, auf meinen alten Tagen erblindet bin.« »Vollführst du's, so gebe ich dir abgleich die Hälfte meines Königreichs.« Der Küchenjunge versprach's, erhielt Geld und zog der Sonne weiter nach über Berg und Tal, wo nichts zu hören und nichts zu sehen war, bis er zu einem Meere kam. Das Meer war breit und tief. Er durfte weder nach rechts noch nach links, denn die Sonne sank gerade hinter dem Meer unter. Was sollte er tun? Er ging am Ufer sinnend hin und her. Als er so nachsann, kam ein großer Fisch zu ihm. Halb war er über dem Wasser, halb unter dem Wasser. Sein Bauch war wie bei anderen Fischen, sein Rücken aber funkelte wie eine glühende Kohle, und das rührte von dem Glanz der Sonne. »Woher bist du?« fragte ihn der Fisch. »Was machst du da? Wohin gehst du?«
»Was ich mache? Wohin ich gehe? Ich möchte gerne auf die andere Seite.
denn ich muss zur Sonne, sie zu befragen, und ich kann nicht hinüber.«
»Zur Sonne?«
»Nun, du sollst hingelangen. Ich will dich hinübertragen. Wenn du sie fragst, woher es kommt, dass ich, ein so großer Fisch, mich nicht auf den Grund des Wassers niederlassen kann, wie die anderen Fische. Willst du sie fragen?«
»Ich will«, entgegnete der Küchenjunge. Und schon saß er auf dem Rücken des Fisches, der ihn glücklich auf das andere Ufer hinübertrug.
»Komm wieder hierher, ich will auf dich warten«, sagte der Fisch zu ihm, und er bejahte mit dem Haupte und verfolgte seinen Weg weiter durch fremde und wüste Gegenden, wo es kein Vogel, noch weniger einen Menschen gab. Schon war er nicht weit mehr vom Ende der Welt, da sah er die Sonne nah vor sich zur Erde sinken. Er eilte aus Leibeskräften so viel er konnte, als er hinkam, ruhte die Sonne eben im Schoß ihrer Mutter aus. Er verneigte sich und sie dankte ihm. Er begann zu reden und sie horchten auf. Er fragte, wieso kommt es, dass die Sonne vormittags immer höher und höher steigt und immer mehr wärmt, nachmittags aber wieder niedersinkend, immer schwächer und schwächer wird?
Die Sonne sprach zu ihm,
»Ei, mein Lieber, frag doch deinen Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr wächst an Leib und Kraft und warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird. Auch mit mir ist's so. Meine Mutter gebiert mich jedes Morgens neu als einen schönen Knaben und jeden Abends begräbt sie mich als einen schwachen Greis.« Dann fragte der Küchenjunge weiter, »Warum ist jener mächtige König in seinem Alter erblindet, da er doch früher so gut sah?«
»Ha, warum er erblindet ist?
Darum, weil er stolz wurde, darum, weil er sich Gott gleichstellen wollte und sich einen mit Sternen besäten Himmel aus Glas bauen ließ, damit er, so thronend, dem ganzen Lande Befehle gebe. Wenn er sich vor Gott demütigt und den gläsernen Himmel zertrümmern lässt, wird ihm das verlorene Augenlicht zurückkehren.«
»Und warum kann sich jener Fisch nicht gleich den anderen Fischen auf den Grund des Wassers niederlassen?«
»Weil er noch kein Menschenfleisch gegessen. Doch sag ihm dies nicht früher, als bis du über dem Meer ein gutes Stück vom Ufer bist.« Hierauf nahm der Küchenjunge dankend Abschied, aber die Sonne gab ihm außer gutem Rat noch ein Gewand, das bequem in eine Nussschale hineinging. Das war ein Sonnenkleid. Er begab sich zurück und kam zum Meere. Sogleich begann der Fisch, ihn nach der Antwort zu fragen. Allein er wollte sie ihm nicht mitteilen, bevor ihn der Fisch nicht über das Meer geschafft hätte. Der Fisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm, die Wellen durchschneidend. In der Mitte des Meeres fragte er ihn abermals und drohte ihn ins Wasser zu werfen, wenn er ihm nicht die Antwort sage.
»Droh, wie du willst, ich sag dir die Antwort nicht früher, als bis wir drüben sind.« Und so sagte er dem Fisch nichts, als bis er am anderen Ufer war. Hier begann er zu laufen und rief ihm während des Laufens das Geheimnis zu.
Der Fisch geriet in Wut, als wäre der Satan in ihn gefahren. Er schlug das Meer mit seinem Schweife, dass das Wasser austrat und dem Küchenjungen bis an den Gürtel reichte. Doch war es schon zu spät. Er war schon zu weit, der Fisch konnte in so seichtem Wasser nicht schwimmen, denn er war zu groß.
»Hat mich der Teufel jetzt nicht bekommen, bekommt er mich nimmer«, dachte der Küchenjunge und zog fröhlich weiter, immer der Sonne entgegen, um den Weg nicht zu verfehlen. Nach langem Wandern gelangte er zu dem blinden König.
»Nun, hast du's vollführt? Weißt du, warum ich erblindet bin?«
»Darum bist du erblindet, weil du stolz wurdest und dich Gott gleichstellen wolltest. Nur erst, wenn du deinem gläsernen Himmel zertrümmerst und dich vor Gott demütigst, im Staube wird dir dein Augenlicht alsbald wiederkehren.« Der König gehorchte, zertrümmerte seinen Himmel, demütigte sich im Staube und sogleich sah er hell, als ob er aus dem Grabe an Gottes Sonnenlicht getreten wäre. Er schenkte dem Küchenjungen die Hälfte seines Königreichs. Der Küchenjunge war nun König, wie ein anderer, doch säumte er keinen Augenblick, sondern eilte nach Hause und er tat wohl daran, denn kaum war er dort, so wurden die Glocken geläutet und die Kirchentüren angelweit geöffnet. »Was hat sich da zugetragen? Was gibt es Neues?« fragte er die Leute. »Die Königstochter heiratet. Eben werden die Glocken zur Trauung geläutet.« Da überlegte er, was er tun sollte. Er zog aus seinem Bündel die Nussschale, aus der Nussschale das Sonnenkleid, legte es an und setzte sich in die erste Bank am Altare. Nach einer Weile kamen im langen Zug die Hochzeitsgäste. Jeder blickt verwundert den reichen Gast in der ersten Bank an. Einer fragt flüsternd den anderen, wer das sei, aber niemand erkennt ihn. Keiner weiß es. Es kommt auch die junge Braut. Sie fragt nicht, wer das in der ersten Bank sei. Sie fliegt auf ihn zu und ist nicht mehr von ihm zu trennen, will nichts von Trauung mit einem anderen wissen. Als der alte König vernommen, was in der Kirche geschehen war, ließ er den Küchenjungen in seinem Sonnenkleid vor den Thron führen. Da erzählte der Küchenjunge vom Anfang bis zum Ende, wie es ihm nun ergangen. Als er zu Ende war, nahm er die junge Prinzessin, die ihn nun noch lieber hatte als zuvor, bei der Hand und gesegnet vom alten König, schritten sie zum Altar. Dann lebten sie als Ehepaar und herrschten nach dem Tode des alten Königs glücklich bis ans Grab.
Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit,
die Märchensammlung und mehr.